Moin, hier kommt dein Gartencoach extra. Lass dich überraschen.
Moin aus dem schönen Hamburg. Du kennst das ganz bestimmt. Du gehst durch deinen Garten, schaust so und auf einmal dein Blick fällt da in Richtung Gartenecke. Da wächst doch was Neues. Woher kommt diese Pflanze? Ein neuer Gartenbewohner, denkst du dir. Wo kommst du denn her? Ja, es gibt Pflanzen, die kommen von ganz selber in deinen Garten. Wunderschön und tatsächlich auch total für umsonst. Viele Wildkräuter und andere Pflanzen kommen ganz natürlich in deinen Garten und vermehren sich dort durch Selbstaussaat. Du kennst diese Pflanzen auch. Ganz klar, Löwenzahn ist wahrscheinlich der bekannteste Selbstausseher. Seine flugfähigen Samen mit diesen Schirmchen, die werden vom Wind über weite Strecken getragen bis zu dir in deinen Garten. Oder auch Brennnesseln, die vermehren sich sowohl über Samen als auch über Wurzelausläufer. Weitere häufige Selbstausseher: das Gänseblümchen, die blühen und sehen sich praktisch das ganze Jahr aus. Giersch verbreitet sich durch Wurzelausläufer und über Samen. Sauerampfer, der etabliert sich auch total schnell und versamt sich zuverlässig. Wie wär's denn dann noch mit dem Franzosenkraut? Einjährig, aber in der Samenbildung echt produktiv. Die Samen gelangen über verschiedene Wege in deinen Garten. Durch Wind, also zum Beispiel Löwenzahn und Disteln, aber auch im Kot der Vögel oder an deren Gefieder oder durch andere Tiere am Fell. Letztlich über deine Schuhe und Kleidung oder sie waren bereits im Boden bei dir als sozusagen Samenbank vorhanden und keimen dann bei günstigen Bedingungen. Viele dieser Pflanzen sind essbar, reich an Vitaminen, Mineralstoffen. Sie bieten auch Nahrung für Insekten, für Vögel, lockern dir den Boden auch mal auf. Jetzt sagst du vielleicht, Jessica, aber ich möchte doch etwas Blühendes im Garten haben. Franzosenkraut ist da ja nicht so der, wie sagst du immer, verströmt Blütenzauber. Giersch, Gänseblümchen, ich weiß ja nicht. Hast du da nicht etwas Zierenderes für mich und meinen Garten? Natürlich habe ich auch etwas Zierendes für dich. Wie wäre es denn da mit dem wunderbaren Klatschmohn? Ich denke, Papaver roeas, der Klatschmohn, ist eine der bekanntesten Wildpflanzen in Europa. Den kennst du ganz bestimmt, diese sommergrüne, einjährige, manchmal auch zweijährige Pflanze. Die wird so 20, 30 cm hoch. Die blüht von Mai bis Juli in diesem leuchtenden Scharlach, purpurroten Kronblättern. Die haben schon mal einen Durchmesser von 5 bis 10 cm, haben diesen charakteristischen Fleck im unteren Bereich. Dabei blüht jede einzelne Blüte nur ein paar Tage. Ihre leichten Samen werden durch den Wind verbreitet. Der trägt die schon mal gerne bis zu 4 Meter weit. Wenn es so richtig pustet, dann natürlich auch weiter. So schön der Klatschmohn bei dir im Garten auch ist, alle Pflanzenteile sind giftig. Besonders dieser typische Milchsaft. Der rote Klatschmohn, der verströmt definitiv mehr Blütenzauber da bei dir im Garten als das Franzosenkraut. Ebenfalls plötzlich auftauchen da bei dir im Garten kann wer? Die gewöhnliche Ochsenzunge oder auch echte Ochsenzunge Ancusa officinalis. Die wurde bereits in der Antike als Heilpflanze geschätzt. Der Beiname officinalis, der deutet auf ihre frühere Verwendung in Apotheken hin. Und traditionell wurde die bei Husten eingesetzt, bei Heiserkeit, anderen Atemwegsbeschwerden. Heute wird die Pflanze im medizinischen Sinne nicht mehr verwendet. Die findet aber Verwendung bei dir im naturnahen Garten. Dort punktet sie mit blauen Blüten. Wir hatten es ja schon in einer anderen Podcast-Folge. Blaue Blüten sind etwas wirklich Besonderes. Kannst ja in die Folge mal reinhören. Ich glaube, die habe ich ganz bombastisch einfach blau betitelt. Hör da doch gerne mal rein. Da erfährst du, wie Pflanzen blaue Blüten produzieren. Die Ochsenzunge, die wird gut und gerne 30, 80 cm hoch, hat eine raue, borstige Behaarung. Die Blätter fühlen sich durch diese steifen Härchen ja recht rau an. Daher der Name Ochsenzunge. Die Blüten sind klein, röhrenförmig, aber dafür leuchtend blau bis violett. Sie bevorzugt warme, sonnige Standorte. Die findest du in der Natur häufig an Wegrändern, auf Brachflächen, Weinberge, Schuttplätze. Eine typische Ruderalpflanze. Und es kann dir passieren, dass du eines Tages auch eine Ochsenzunge bei dir im Garten findest. Auch ich habe bei mir im Garten Gartenneulinge, die selbst eingezogen sind. Eines Tages waren sie da, die dürfen auch bleiben. Von wem rede ich? Vor allen Dingen von Digitalis purpurea, dem roten Fingerhut. Der war auch plötzlich da, der darf auf jeden Fall bleiben. Das ist eine ganz tolle Pflanze. Hat eine lange Geschichte in der Medizin, aber auch im Garten. Der hat eine ganz wichtige medizinische Bedeutung. Diese Pflanze enthält herzwirksame Glykoxide. Gott, was für ein Wort für ein Podcast. Er wird seit dem 18. Jahrhundert zur Behandlung von Herzinsuffizienz eingesetzt. Noch ein fürchterliches Wort für den Podcast. Insuffizienz. Der englische Arzt William Withering entdeckte 1785 die medizinische Wirkung. Er hat nämlich beobachtet, wie eine Kräuterfrau die Wassersucht mit genauso einem Fingerhut behandelt hatte. Als erster unterschied dann Withering ganz klar zwischen einer therapeutischen Dosierung von Digitalis und der toxischen Dosierung vom Fingerhut. Auch heute werden synthetische Varianten der Wirkstoffe vom Fingerhut immer noch in der Kardiologie verwendet. Bei dir im Garten ist der Digitalis eine zweijährige Pflanze. Im ersten Jahr macht er eine Blattrosette und im zweiten kommt dann diese ja charakteristische, bis zu 2 Meter hohe Pflanze entwickelt sich dann. Hat röhrenförmige, purpurfarbene Blüten. Die sind ganz perfekt an die Bestäubung durch Hummeln angepasst. Wichtig, wenn du bei dir im Garten Fingerhut haben möchtest, alle Pflanzenteile sind giftig für Mensch und Tier. Trotzdem ist der Fingerhut eine wunderbare Pflanze für deinen Garten. Eine wichtige Nektarquelle für die Hummeln. Er bevorzugt saure, nährstoffarme Böden. Ist auch mal gerne ein Pionier da auf der Waldlichtung. Perfekte Halbschattenpflanze. Im vollen Schatten, da wird er dir keine Freude machen. Ebenso pralle Sonne ist auch nicht sein Ding. Wenn du mit solchen Pflanzen bei dir im Garten arbeiten möchtest, die sich ja von selber aussamen, dann lass die verblühten Pflanzen bis zum Herbst stehen, damit die Samen ausreifen können. Auch im Frühjahr müssen die Samen erstmal keimen, deswegen nicht da gleich beim ersten warmen Sonnenstrahl alles durchputzen. Lass den Pflanzen ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Wenn die dann ein bisschen größer geworden sind und du auch ein bisschen erfahrener, dann wirst du sehr schnell sehen, ob da vor dir gerade ein kleiner Fingerhut gekeimt hat oder ob das da doch eine Pflanze ist, die du bei dir nicht im Garten haben möchtest. Ebenfalls bei mir im Garten habe ich Akeleien. Die sind auch bei mir eingezogen. Die versamen sich auch total gerne. Die hat es vor ein paar Jahren über die Straße zu mir geschafft und die wächst jetzt da bei mir am Gartentor. Freue ich mich jedes Jahr aufs Neue. Auf der anderen Straßenseite, da wächst auch Linaria vulgaris, das gewöhnliche Leinkraut. Da du meinen Podcast hörst, weißt du, ich liebe Löwenmäulchen. Die Linaria, die hat auch so typische gelb-orange Löwenmäulchen, Blüten mit einem langen Sporn. Steht gerne in der Sonne. Wenn du Linaria betrachtest, dann lass dich da nicht in die Irre führen, was da oben über der Erde so zart und filigran erscheint, ist echt robust. Die hat einen bis zu 1 Meter lange Wurzel. Ist super pflegeleicht. Absolut geeignet für die Selbstaussaat, denn eine einzige Pflanze schafft schon mal gut und gerne 30.000 Samen. Ihre Löwenmaulblüte, die öffnet sich nur, wenn ein schweres Insekt sich auf die Unterlippe setzt. Deswegen wird auch diese zart aussehende Pflanze ebenfalls von größeren Bienen oder Hummeln bestäubt. Sie zählt also zu der Gruppe der Kraftblumen. Da muss man sich anstrengen, um reinzukommen. Es gibt aber tatsächlich ein Tier, das betreibt Blüteneinbruch. Erdhummeln, die sparen sich ihre Kräfte. Die beißen einfach ein Loch in den Blütensporn. Da ist der Nektar drin. Die müssen nicht erst auf der Unterlippe umherwippen. Die gehen gleich zum Buffet. Linaria ist eine altbewährte Heilpflanze. Aus der hat man früher Tee gemacht. Ist zudem ein Lehmanzeiger und auch noch eine dankbare Schnittblume. Ich bin gespannt, wann Linaria es über die Straße schafft, so wie die Akelei. Und vielleicht hält sie dann auch bei mir im Garten Einzug. Das würde mich total freuen. 2 Straßen weiter, da wächst eine andere Pflanze und die möchte ich bitte nicht im Garten haben. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du, das Wort Nein und Nicht, darfst nicht, du, das ist nicht so mein Ding. Ich liebe die große Vielfalt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber es gibt eine Pflanze, die will ich definitiv nicht im Garten haben und du auch nicht. Leider sehe ich sie immer häufiger überall in Deutschland. Du kannst es dir schon denken, über wen möchte ich reden? Über Fallopia japonica. Den japanischen Staudenknöterich oder auch Japanknöterich genannt. Das ist eine mehrjährige Staude aus der Familie der Knöterichgewächse. Diese Pflanze ist super problematisch. Eine invasive Art. Weltweit. Die vermehrt sich zwar bei uns nicht über Samen, sondern über Rhizome. Trotzdem willst du die nicht bei dir im Garten haben. Nein. Der japanische Staudenknöterich, der wird gut und gerne bis zu 4 Meter hoch und bildet dichte Bestände. Seine Stängel sind hohl, sieht ein bisschen aus wie Bambus, gerne mal rötlich gefleckt. Und die Blätter sind ebenfalls groß, bis zu 20 cm breit, ei- bis herzförmig, mit der typischen Spitze. Im Spätsommer erscheinen dann kleine cremeweiße Blüten. Diese Pflanze entwickelt ein extrem weitreichendes Rhizomsystem. Und das kann schon mal gut und gerne 3 Meter in die Tiefe gehen und 7 Meter in die Breite. Ursprünglich kommt diese Art aus Ostasien. Die wurde um 1825 als Zierpflanze, als Viehfutterpflanze nach Europa gebracht. Ein paar Jahre später dann ebenfalls in den USA eingeführt. Der Staudenknöterich zählt damit zu den sogenannten hemerochoren Pflanzen. An dieser Stelle fragst du mich, Jessica, was bedeutet das? Als Hemerochori, das kommt vom Griechischen Hemeros, das bedeutet so viel wie bebaut, kultiviert. Und ich werde es jetzt definitiv falsch aussprechen, ich bitte um Entschuldigung, Chorin, das heißt zu Deutsch so viel wie wandern. Hemerochori, das beschreibt die Ausbreitung von Nutzpflanzen. An dieser Ausbreitung war der Mensch direkt oder auch indirekt beteiligt. Ich werde darüber bestimmt auch mal eine ganze Podcast-Folge machen. Ist ein spannendes Thema. Jetzt zurück zum japanischen Staudenknöterich. Vielleicht fragst du mich jetzt, warum ist denn Fallopia so schwierig? Zum einen, diese Pflanze wächst bis zu 10 cm pro Tag. Die hat eine wirklich aggressive Rhizomausbreitung. Zudem, es reicht schon das kleinste Schnipselchen von so einem Rhizom. Diese Pflanze hat eine hohe Regenerationsfähigkeit. Die wird sofort weiter wachsen. Das reicht dennoch nicht. Die hat auch noch chemische Hemmstoffe und damit kann sie andere Pflanzen in ihrem Umfeld eindämmen. Weiterhin, sie hat kaum natürliche Fressfeinde hier in Europa. Die verdrängt die heimische Vegetation mehr oder weniger dort, wo sie auftaucht, vollständig. Auf einer Fläche, wo du den japanischen Staudenknöterich findest. Da wächst noch nicht einmal mehr Gras. Diese Pflanze verursacht erhebliche ökologische und auch wirtschaftliche Schäden. Wir haben den Verlust der Biodiversität, Verstopfung von Gewässern, hohe Bekämpfungskosten, weil die Bekämpfung ist extrem schwierig. Du kannst die Pflanze über Jahre hinweg mehrmals mähen und versuchen, sie zu schwächen. Das dauert ewig. Chemische Bekämpfung ist umstritten. Am besten ist das Ausgraben des gesamten Wurzelsystems. Und das ist sehr aufwendig, weil wir hatten es ja vorhin, ich sag nur 3 Meter tief. Und der kleinste Schnipsel, wenn der verloren geht, da wächst die Pflanze dann weiter. Auch Abdecken hat man versucht und die biologische Bekämpfung mit besonderen Insekten, die wird erforscht. Daher steht Fallopia japonica in vielen Ländern auf der Liste invasiver Arten. Bei uns in der EU ist seit 2017 der Handel, die Einfuhr und Aussetzung dieser Pflanze verboten. Unter günstigen Bedingungen können sogar die Stängel sich bewurzeln. Bei uns in Europa verbreitet sich Fallopia eher über Rhizome. In ihrer Heimat kann sie das aber auch über Samen. Wie vorhin schon gesagt, die wurde durch den Menschen bei uns eingeführt und das ist auch eins der größten Probleme. Das ist die unbeabsichtigte Verschleppung vom Staudenknöterich bei Bauarbeiten, wenn dann Rhizomteilchen dort in den Boden gelangen oder sogar mit dem Boden abtransportiert werden. Manch ein Pflanzenteil bleibt auch im Mähgerät stecken oder wird durch eine Baumaschine transportiert. Wasser spült Rhizomteilchen flussabwärts, entlang von Fließgewässern breitet sich diese Pflanze ganz schnell aus. Fallopia ist leider sehr robust, eine extreme Regenerationsfähigkeit und das macht sie zu einer der erfolgreichsten invasiven Pflanzenarten. Einmal etabliert, kriegst du die da eigentlich im Grunde genommen praktisch nicht mehr weg. Deswegen ist Prävention und die frühzeitige Erkennung ganz wichtig. Wenn du Fallopia japonica im Garten hast, bitte grabe ihn aus. Entsorge alle Pflanzenteile über den Restmüll. Nicht in die Biotonne, dann landet das auf der Grünschnittdeponie. Das würde nur eine weitere Verbreitung bedeuten. Bitte auch nicht auf den Kompost. Auch damit würdest du die Pflanze nur indirekt vermehren. Und auch bitte nicht in den Wald. Wurzelstücke treiben immer neu aus. Am sichersten entsorgst du diese Pflanze über den Hausmüll. So, und nun hoffe ich, du bist motiviert und freust dich über gewünschte neue Gartenbewohner wie Fingerhut, Klatschmohn, Ackelein. Die dürfen gerne bei dir im Garten einziehen. Ganz von selber, ganz umsonst. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören.